Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. So viel steht schon mal fest. Fehlenden Mut kann man Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht vorwerfen. Sein Aufgebot für die anstehenden Länderspiele bricht radikal mit alten Gewohnheiten und stellt insoweit durchaus eine Zäsur dar. Unter anderem kein Goretzka, kein Hummels, kein Süle, dafür beispielsweise Pavlovic, Undav und beste Motto, Form schlägt Erfahrung. Und das gab es so vor einem Turnier noch nicht. Das sind unsere Themen. Chance und Risiko, die Musiala-Show gestern in Darmstadt und weiter zweite Liga HSV. Auch der sechste Anlauf zurück ins Oberhaus gestaltet sich komplex. Trotz des Sieges gegen Wiesbaden beträgt der Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz weiterhin 5 Punkte. Das alles und viel mehr wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen, glaubt, bei der Nationalmannschaft könnte das Tempo ein Problem werden. Ein herzliches Willkommen an den Kollegen von der ARD, an Tom Bartels. Und er hat vor kurzem eingestanden, ich rede zu viel beim Kommentieren. Das ist hier, lieber Tom, durchaus gewollt. Also keine Sorge, leg einfach los, frei von der Leber weg. Herzlich willkommen an Christian Falk, den Fußballchef von Bild. Und er hofft oder meint, dass Musiala, unsere große EM-Hoffnung, ist. Und ein herzliches Willkommen an Felix Magath. In seiner glanzvollen Vita findet sich unter anderem der Europapokal oder mehrere Europapokalsiege mit dem Hamburger Sportverein, doppeltes Double mit den Bayern, die Europameisterschaft 1980 mit der Nationalmannschaft und die Deutsche Meisterschaft mit dem VfL Wolfsburg. Also er passt zu allen Themen. Herzlich willkommen, Felix Magath. Und dann fangen wir an mit dem VfL Wolfsburg, der heute, ehrlich gesagt, nicht ganz überraschend seinen Trainer Niko Kovac entlassen hat. Würden Sie sagen, nach 11 sieglosen Spielen war das bei dem Club, den Sie zur deutschen Meisterschaft geführt haben, unvermeidlich?
Ja, also, wie gesagt, ich hatte anfangs, als man in Wolfsburg Niko Kovac verpflichtete, das Gefühl, dass es der Richtige wäre. Allerdings hat eben auch schon die Zeit jetzt gezeigt, dass es zwischen Mannschaft und Trainer nicht ganz so gepasst hat. Insofern ist es aus meiner Sicht jetzt ein logischer Schluss. Ich finde, das war jetzt gut gemacht, dass man eben schnell reagiert hat und sofort eben auch dann auch den Nachfolger präsentiert hat.
Ralf Hasenhüttl, das hat der VfL heute Nachmittag bekannt gegeben.
So, und das, wie gesagt, ist für mich sehr professionell und sehr gut gemacht. Die Frage ist halt nur, ob vielleicht sowas schon vor der Winterpause hätte absehbar sein können. Aber wie gesagt, das kann auch nur jetzt jemand entscheiden, der da in der Sache drinsteckt. Und insofern denke ich, das war jetzt eine gute und richtige Entscheidung.
Die erste Einschätzung von dir, war das geradezu überfällig? Fast, wie manche sagen, ein bisschen zu spät?
Ja, weiß ich es nicht. Also man hat ihm die Chance gegeben, weil man wahrscheinlich gehofft hat oder gedacht hat, dass er die Kurve noch bekommt. Aber sie hatten die letzten Wochen wirklich die Seuche. Also viele Platzverweise, gestern wieder einen strittigen Platzverweis. Ich erinnere mich, vor 2 oder 3 Wochen spielen sie in Berlin, als ein Foul ist eigentlich eines Unioners. Da muss der Wolfsburg-Spieler runter. Dann kriegen sie von der Ecke, sind zu 10, kriegen sie das 1-0, verlieren das Spiel. Und haben oft eigentlich ordentlich gespielt, die Tore nicht gemacht. Wind hat Ewigkeiten nicht getroffen. Und ich glaube, dass Nico auch wusste, er weiß, wie das Geschäft läuft. Er hatte schon einige Stationen, dass nach so vielen Spielen, wo du nicht gewinnst, irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo du reagieren musst. Und sie müssen natürlich vorsichtig sein, dass sie nicht unten reinrutschen. Haben, glaube ich, nur 6 Punkte auf die Mainzer.
So ist es, die gestern also gewonnen haben.
Die sollten jetzt schleunigst nach hinten schauen, bevor sie nach oben schauen.
Man sagt, Herr Tom, dass der Kader eigentlich mehr hergebe. Warum ist es Kovac nicht geglückt, dieses Potenzial herauszukitzeln?
Vielleicht passt er so nicht zusammen. Vielleicht liegt es nicht nur am Trainer. Auf jeden Fall, denke ich, haben wir alle damit gerechnet, wenn du in diesem Jahr kein einziges Spiel gewinnst. Und wenn man sich den Kader anschaut, alleine was die Werte der Spieler angeht, sind die ja weit, weit, zum Beispiel vor Freiburg, von Heidenheim ganz zu schweigen. Da muss mehr rauskommen aus dem Kader.
Wie siehst du es?
Sich genauso. Also Niko Kovac hat die Mannschaft ja verloren, hat da wirklich so ein bisschen Kleinkriege mit eigenen Spielern angefangen. Nämlich auch ein bisschen an Tuchel, wo du sagst, Du musst einfach, Herr Magath weiß am besten, eine Achse haben, ein paar Leistungsträger, auf die du dich immer verlassen kannst. Aber
warum hat er die Mannschaft verloren, nach deiner Einschätzung?
Ja, wir hatten ja, bei Bayern hatten wir ihn ja auch mal. Da hat er immer dieses Thema Thomas Müller gehabt. Jetzt
ist aber nicht der einzige Trainer.
Und alle sind sie gestolpert.
Ja.
Und Maxi Arnold bei Wolfsburg ist ja quasi der Thomas Müller vor Ort. Und den dann immer wieder in Frage zu stellen, ich will gar nicht mit Max Kruse anfangen, da können wir,
glaube ich... Ja, ich glaube, das können wir jetzt hier mal weglassen.
Das ist wirklich ein anderes Thema, aber gerade bei so einem verdienten Spieler, den du brauchst, um so eine Mannschaft zu führen. Wenn du den verlierst und gegen dich hast, dann musst du schon Erfolg haben, damit das gut geht.
Warum machen Trainer das eigentlich? Also solche Vereinsheroen, in dem Fall wie Arnold, der aber Gas gibt, der sich reinhängt, jedenfalls nach meinem Eindruck, dann doch immer so in Zweifel zu ziehen.
Na ja, gut, jetzt nie immer alles auf die Trainer schieben. Es ist halt so, ja, nehmen wir jetzt Thomas Müller, wie gesagt, ist natürlich ein Riesenspieler, ist sogar keine Frage. Ne, er ist Ur-Bayer, der gehört zum Club, der müsste, und ich gehe auch davon aus, dass Thomas Müller auch in 3 Jahren, in 5 Jahren noch eine Rolle beim FC Bayern spielen wird.
Auch als Spieler?
Nee, nicht als Spieler. Nee. Als Spieler ist es halt so, dass irgendwann mal die Zeit halt vorbei ist. Es ist auch selber wie mit den Trainern. Irgendwann ist es nicht mehr zu kitten, das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer. Weil man sich halt auch verbraucht mit der Zeit. Ne? Durch die ganze Präsentation mit den Medien und so weiter. Das hat ja alles Einfluss auf das Zusammenleben. Und insofern ist aber auch bei einem Spieler irgendwann mal der Zenit überschritten. Und das sind immer für jeden Trainer die schwierigsten Spiele. Und wenn man dann halt da im falschen Moment sich dazu entschließt, ja, da konsequent zu sein, dann führt es halt auch dazu, dass man eben dann auch wichtige Teile oder die Führerschaft von Spielern verliert. Und damit hat man dann halt Probleme mit dem Rest der Mannschaft, mit der ganzen Mannschaft.
Gut, zuletzt hat Maxi Arnold überwiegend wieder gespielt. Die Ergebnisse im Summe sprachen einfach gegen Niko Kovac. Jetzt kommt Ralf Hasenhüttl. Ist das eine sinnvolle Wahl? Der VfL hat sehr schnell reagiert. Es wirkt so, als wäre man vorbereitet gewesen.
Also ich halte von Hasenhüttl sehr viel. Ich habe das ziemlich genau verfolgt, was er gemacht hat in Southampton. Das war jetzt nicht so einfach. Gut, Didi mit Sicherheit auch. Hatte auch in Deutschland ein gutes Gefühl bei seinen Stationen. Nicht umsonst ist er in der Premier League gelandet. Ich hätte ihn sogar im weitesten Sinne im Kreis der Bayern-Trainer gesehen, weil er deutschsprachig ist. Weiß, was er tut. Ich schätze den sehr und glaube, dass das eine sehr gute Wahl ist für Wolfsburg.
Ja, werden wir sehen. Also die Wolfsburger hinken ja schon längere Zeit hinter den Erwartungen zurück. Und man kann nur hoffen, weil der Kader gehört unter die ersten 8, ersten 9, also auf alle Fälle in die obere Tabellenhälfte. Und bin da bei Thomas, er hat das bisher sehr gut gemacht. Aber da muss natürlich immer, man weiß erst immer, ob der Trainer dahin passt, wenn er da ist. Ja, und das hat man sich in München anders erwartet. Da gibt es andere Beispiele, wo gute Trainer zum Verein kommen und es passt einfach nicht. Und da kann man nur hoffen für die Wolfsburger, dass es jetzt passt mit Hasenhüttl. Aber das Spielermaterial hat er auf alle Fälle.
Es war ja eigentlich nicht mehr die Frage, ob Kovac jetzt da weitermachen darf, sondern wie lange er noch da sein darf.
Man hat gehofft, die Saison im Grunde zum Ende zu bringen und dann hat man das jetzt vorgezogen.
Genau, es gab ja schon Gespräche nach unseren Informationen im Januar mit Ralf Hasenhüttl. Also man hätte gerne ihm im Sommer den Start ermöglicht, weil es natürlich viel, viel einfacher ist, da eine Mannschaft zu übernehmen. Jetzt ist natürlich ungünstig, aber ich glaube auch ein Hasenhüttl ist lieber jetzt zu übernehmen als im Sommer in der zweiten Liga. Also da musste eine Entscheidung her.
Wie brenzlig ist die Situation für den VfL? Kann man tatsächlich noch unten reinrutschen, noch weiter unten reinrutschen?
Nein, also ich glaube jetzt durch diese Maßnahme, deswegen war es auch legitim, sagen wir mal, länger zu warten, weil der Abstand zu den Abstiegsplätzen halt doch noch da ist. Und durch diese Maßnahme, Trainerwechsel, wie es so schön heißt, sind jetzt ja wieder die Spieler in der Pflicht. Also wir können wieder die Uhr nachstellen, dass sie also in der nächsten Partie, sagen wir mal, zwei Halbzeiten, sagen wir so, sein werden wie gestern die erste. Also von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass der VfL mit dem Abstieg nichts zu tun hat.
Nach der Länderspielpause wird der VfL Wolfsburg in Bremen antreten. Besser läuft es definitiv bei Bayer Leverkusen. Heute zu Gast beim Sportclub Freiburg, der in der Europa League eine arge Niederlage mit 0-5 hinnehmen musste. Aber heute natürlich, Hannes Herrmann, versuchte Bayer Leverkusen das Leben so schwer wie möglich zu machen.
Bayer Leverkusen gewinnt auch in Freiburg und festigt dadurch die Tabellenführung. Der Beginn verlief wie nach Plan für die Mannschaft von Xabi Alonso in den hellblauen Trikots. Gerade einmal 85 Sekunden waren gespielt, als Florian Wirtz zuschlug und seinen 7. Saisontreffer erzielte. Damit hat er bereits jetzt seine persönliche Bestmarke in einer Bundesliga-Saison egalisiert. Doch nur 8 Minuten später die Antwort des SC Freiburg. Litz Doan nach schöner Kombination mit Lukas Höhler. 40. Spielminute. Adam Hožek bringt nach einem Torwartfehler von Noah Atubolo die Werkself erneut in Führung. Sein 2. Treffer in der Liga in dieser Saison. Dann sehr sehenswert zu Beginn der 2. Halbzeit Patrick Schick. Er nähert sich immer weiter seiner Topform an. Trifft zum 50. Mal in einem Bundesligaspiel. Yannick Keitel mit dem Anschlusstor in der 79. Es reichte nicht mehr für Freiburg. Leverkusen gewinnt und knackt die 70-Punkte-Marke.
Ich frage es jetzt mal so rum, gibt es jemanden in dieser Runde, der ernsthafte Zweifel daran hat, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister wird?
Überhaupt nicht. Man muss sich nur die Spiele anschauen von Bayer Leverkusen, das reicht.
Auch wenn der ein oder andere sagt, in den vergangenen Wochen und Monaten war es nicht mehr ganz so souverän in jedem Spiel wie in der Vorrunde?
Dann würde ich sagen, dass es am 17. Spieltag, wenn die Bayern ihr Spiel gegen Bremen gewonnen hätten, ein Punkt gewesen wäre, jetzt sind es 10. Das sagt, glaube ich, alles.
Ja, kein schlechtes Argument.
Die sind in jedem Spiel besser als der Gegner. Auch Freiburg haben sie sich zurechtgelegt. Ich habe nicht den geringsten Zweifel. Und wenn man das noch anführen möchte, auch in der letzten Saison übrigens schon, war Leverkusen wochenlang ungeschlagen. 13, 14, 15 Spiele am Stück, das vergisst man ja ganz schnell und denkt, das ist nur dieses Jahr so. Deswegen gehe ich null davon aus, dass die einbrechen, in keiner Weise.
Ja, ist schwer. Also heute war, glaube ich, schon ein großer Schritt. Sind es weiter 10 Punkte, jetzt haben sie noch 8 Spiele.
Wieder nachgezogen, Bayern hatten vorgelegt.
Ja, und trotz der Niederlage der Freiburger ist nie einfach dort zu gewinnen. Und ich glaube schon, dass sie irgendwann jetzt mal verlieren werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die ungeschlagen durch die Saison gehen. Nur in 8 Spielen jetzt zu sehen, dass sie 2 oder 3 Mal verlieren oder 2 verlieren und 2 oder 3 Mal unentschieden spielen, dass die Bayern den Rückstand aufholen, da müssen die Bayern auch alle Spiele gewinnen. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und ja, was sie bis hierher leisten, ist sensationell. Man darf aber auch nicht vergessen, dass sie natürlich bei aller Mentalität und Glauben und Willensstärke, dass sie wirklich Glück hatten die letzten Wochen. Ob das gegen Karabakh war oder die ersten 3, 4 Spiele nach der Winterpause, als sie späte Tore erzielt haben. Aber das haben sie sich erarbeitet, haben sie sich verdient und sie werden dieses Jahr Meister werden.
Da komme ich, glaube ich, mit Hermann Gerland. Immer Glück ist Qualität.
Aber es war schon sehr oft. Also wenn es 2, 3 Mal bis jetzt sage, okay, aber die haben bestimmt 6, 8 Spiele, haben sie spät gedreht. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ihre Klasse. Aber ich glaube, dass die Leverkusener selber eingestehen werden, dass da schon im ein oder anderen Spiel das Quäntchen Glück dabei war.
Das stimmt einerseits. Auf der anderen Seite haben sie in jedem Spiel gefühlt, ich weiß, dass das nicht zu keinen Punkten führt, aber 700, 800 Pässe. Auch in Leipzig, wo sie spät gewinnen, haben sie ein ganz klares Plus an Torschuss. Das ist das Verhältnis 17-7 oder 17-10. Und das ist dann verdient auf Summe. Und deswegen glaube ich schon gar nicht, dass sie 3 oder 4 Spiele verlieren werden.
Frage ist halt, Felix, was wäre, wenn Leverkusen doch einmal dieses Negativerlebnis einer Niederlage hätte? Könnte das theoretisch einen kleinen Bruch bedeuten?
Also es gibt für mich 2 Pünktchen. Zum einen, wenn die erste Niederlage kommt, mal sehen, was dann passiert. Dann gibt es noch die Situation, wenn der FC Bayern noch der FC Bayern wäre, dann, sagen wir mal, man soll ja nicht mehr von früher reden, aber da gäbe es eventuell noch die Situation, dass der FC Bayern in der Lage wäre, bei einem Gegner auch Unruhe einzubringen.
Ist der FC Bayern nicht mehr der FC Bayern?
Das sieht nicht so aus. Es ist ja in Leverkusen so ruhig.
Woran machen Sie das
denn? Wie in der dritten oder vierten Liga. Es gibt keine Diskussion. Also es gibt manchmal, ne, Alonso hier, Alonso da, aber das ist ja normal. Also das ist ja bei jedem Verein.
Also was wäre denn die Aufgabe der Bayern nach Ihrer Meinung? Was hätte Hoeneß gemacht, um es mal konkreter zu formulieren?
Na, das hat mir jetzt, ich habe es nie gesagt. Ja. Ich habe nur gesagt, der FC Bayern war halt immer mal gut dafür, dass man eventuell auch ausgerechnet an einem Spieler von dem Verein interessiert gewesen wäre. Also ich glaube, der FC Bayern hatte schon mal in einer Saison bei Leverkusen Ballack, Ciroberto, Lucio, ich weiß nicht wie viele Spieler, zufällig geholt. Also so, ja, wie gesagt, war das halt früher. Ne? Aber das ist jetzt natürlich Moment nicht mehr so.
Also ich glaube, was Herr Magath sagen wollte, ist, wenn sich jetzt Bayern hinstellt, sagt, wir wollen Alonso und wir kriegen Alonso. Und wenn Bayern sagt, und den Wirtz nehmen wir auch noch, um vielleicht noch den Frimpong, dann könnte das durchaus für Unruhe sorgen, glaube ich.
So ist es auch verstanden worden. Schon klar, es gäbe ja den einen oder anderen Spieler, Xhaka beispielsweise auch, der spannend wäre für die Bayern. Aber logischerweise käme man immer sehr schnell auf Wirtz, auf Frimpong. Grimaldo könnte möglicherweise auf der anderen Seite auch helfen.
Patrick, eine Sache noch, weil Bitte. Du sagst, was passiert, wenn die das erste Mal verlieren. Und in so einer Situation, das ist ja 90% im Kopf. Ja, also das heißt, die Leverkusen und die Bayern, die haben beide sehr gute Mannschaften. Aber das wird dann letztendlich wird's im Kopf entschieden, wie sehr du dran glaubst. Und da hat Alonso was gesagt, und das war, glaube ich, schon im Oktober oder November, als sie 15, 18 Spiele ungeschlagen waren. Dann hat er die Frage gestellt, ja, aber was passiert denn? Dann sagt er, nee, wir sind auf die erste Niederlage vorbereitet. Wo ich mir noch gedacht habe, das ist ein komischer Satz, den jetzt zu sagen. Mhm. Weil natürlich, du kannst das denken, aber du musst das ja nicht im Mund nehmen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwas im Hinterkopf der Spieler, dass sich das festgesetzt hat und dass sie sagen, nee, den Moment, den haben wir lieber im April oder im März als im Oktober oder November. Mhm. Ja, also das war eine Sache, wo er vielleicht, ich könnte mir vorstellen, ich werde ihn irgendwann mal fragen, wenn ich ihn sehe, ob er sich oder was er sich dabei gedacht hat. Ja, weil das eine Aussage war.
Was vermutest du denn?
Ja, dass er den Spielern irgendwas in den Kopf setzen wollte, was im Unterbewusstsein ist. Weil die Sachen, die du verinnerlichst, sind ja alle im Unterbewusstsein. Und dass er da was gesagt hat, vielleicht hat er es der Mannschaft öfter gesagt, dass er sagt, du, wir sind vorbereitet, macht euch keine Sorgen, wir ziehen unser Ding durch, dass ich da irgendwas festgesetzt habe, dass ich gesagt habe, nee, jetzt soll uns erst mal einer schlagen.
Aber Leverkusen hat ja auch in der letzten Saison irgendwann dann das Spiel verloren, nachdem sie ewig nicht verloren haben, und hat aber dann sehr, sehr starke Europapokal-Halbfinals gegen Rom gespielt. Mhm. Auch das hat ja die Mannschaft hat ja auch Rom dominieren können. Das heißt, die wissen, wie gut sie sind, und sie sind jetzt deutlich verstärkt worden. Und der Xabi Alonso hat ja jetzt schon in vielen Spielen sehr Vabanque gespielt, ja. Sehr viel gewechselt, 5 Spieler raus gegen Bochum. Okay, es war Bochum, alle raus, die zum Afrika-Cup gehen, trotzdem die Spiele gewonnen. Die Rückmeldung war immer, der kann eigentlich machen, was er will, es klappt. Aber die sind vorbereitet darauf. Und wenn sie ein Spiel verlieren, wird das nichts ändern. Dann gewinnen sie das nächste. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
Und das alles ohne Boniface.
So, genau, ist es. Meine so ist es.
Die haben keinen
Hurricane. Schick wird immer stärker. Ja.
Ich warte noch. Dortmund steht noch an, Stuttgart steht noch an. Ich glaube, dass 2 Niederlagen schon was machen mit so einer Mannschaft, die es immer noch nicht gewohnt ist, die jung ist. Also ich glaube, wenn wir letztes Jahr gedacht haben, Dortmund gewinnt auf jeden Fall ein Heimspiel gegen Mainz, hätten wir es alle unterschrieben. Also warten wir es noch ein bisschen.
Christian ist geprägt von den Bayern. Ne?
Also, weil ich es schon so oft erlebt habe, muss man sagen.
Ja gut, es ist ja auch die Situation. Ja. Nochmal, wenn einmal Leverkusen verliert, wieder dazu gehört, dass die Bayern natürlich gewinnen müssen, am besten vorher, ne, dann entwickelt sich eine andere Dynamik. Also ich bin da eher auf der Seite. Noch, wie gesagt, würde ich nicht so jubeln.
Glauben Sie denn, dass Alonso in Leverkusen bleibt, Felix, oder dass das Werben der Bayern, das es ja geben soll, erfolgreich sein wird?
Also ich halte ihn für einen nicht nur sehr intelligenten Fußballspieler, sondern auch für einen intelligenten Menschen. Insofern gehe ich fest davon aus, dass er in Leverkusen bleibt.
Und warum spräche jetzt seine Intelligenz dagegen, zu den Bayern zu gehen?
Ja, weil das eine andere Welt ist. Bayer Leverkusen oder Bayern München, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Die Position, die er bei Bayer Leverkusen hat, wird er, ich gehe mal davon aus, kaum noch irgendwo kriegen. Vielleicht in Liverpool, wenn er Glück hat. Aber sonst sehe ich nicht, dass er diese Position noch mal bekommt während seiner Trainertätigkeit.
Aber wäre es nicht denkbar, dass die Bayern, so wie man das auch hört, Alonso sehr viel anbieten wollen und werden, also nicht nur finanziell, sondern auch in puncto Gestaltungsrahmen, um ihn dazu zu bewegen, zu kommen?
Das wäre mal was Neues bei den Bayern. Da würde ich mich freuen.
Ich glaube, da liegt er auch nicht so falsch. Also bei Bayern München, Herr Magath hat es ja erlebt, da hat der Trainer dann nicht ganz so viel Einfluss, auch was Spielerkäufe betrifft. Also die Mannschaft kann er sich sicherlich nicht bauen. Man darf auch nicht vergessen den Zeitpunkt, bis Alonso sich dann irgendwann committet. Und er wird das natürlich rausschieben, solange es geht, solange nicht alle Titel feststehen. muss der FC Bayern ja auch schon mal was machen auf dem Transfermarkt. Und bei Bayern ist es tatsächlich so, da kauft die Führung ein und der Trainer hat damit zu arbeiten.
Aber vielleicht verändert die Führung das auch, weil sie sagt, wir haben eine andere Zeit, wir müssen die Bayern möglicherweise etwas neu denken?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, da sind noch zu viele alte Granden im Club, die da sehr wirklich noch mitsprechen.
Traditionell sind,
die im Sommer sogar im Ausschuss Sport saßen und die Transfers mitbestimmt haben. Also man wird es natürlich nach außen hin sicherlich nicht sagen, aber die Mechanismen beim FC Bayern, die sind noch...
Die greifen noch, meinst du, okay?
Ich glaube, dass er noch in Leverkusen bleiben wird. Das ist alles, was man hört. Die Leverkusener verlassen sich darauf. Ich glaube, dass er da genau richtig aufgehoben ist. Leverkusens Top-Verpflichtung eigentlich in den Jahren davor war Fernando Caro. Mhm. Der ist wirklich, ich meine, ihr kennt ihn alle, der ist wirklich besessen davon, Erfolg zu haben. Sie sind gemeinsam mit Rolfes auf Xabi Alonso gekommen zu einer Zeit, wo ihn nicht jeder auf dem Zettel hatte. Und Xabi Alonso hat nach einem Sieg erstmal 6 Spiele nicht gewonnen. Mhm. Aber die waren alle tiefenentspannt dort und wussten genau, was sie wollen. Und der fühlt sich dort so wohl und so gut aufgebaut und kann noch lernen. Und kann, wenn er jetzt 2 Titel holt, kann er im nächsten Jahr, auch wenn er kein holt in Leverkusen, ist kein Problem. Und ich glaube, dass es für ihn sehr gut ist, wenn er noch ein Jahr da bleibt. Und danach kann er sich immer noch aussuchen, wo er hingeht. Und das weiß er genau. Und der ist schlau, wie Felix mal gesagt. Das sieht man ja jede Woche.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass noch keine Entscheidung gefallen ist. Ich kann es mir fast nicht
vorstellen. Wie meinst du das?
Ja, wir haben jetzt Mitte März, wir sind im Europapokal-Halbfinale. Das heißt, die Vereine müssen ja alle planen.
Aber das ist spannend. Du meinst, dass Alonso alles spannend bisher. Aber das ist ein neuer, ganz besonders spannender Aspekt. Glaubst du, Alonso für sich hat schon klar, was er möchte?
Davon gehe ich aus.
Und Bayer Leverkusen bzw. Bayern München wissen eigentlich schon Bescheid, wohin die Reise geht?
Also Liverpool ist ja auch noch dabei, aber ich kann mir vorstellen, bevor das Klopp-Video publik gemacht wurde, hat man über Tage oder Wochen, man wusste ja, dass Klopp geht, glaube ich, im November, hat man 4-5 Wochen Zeit gehabt. Das heißt, da wird man alles unternommen haben. Wenn er nach Liverpool gehen sollte oder würde, dann würde man das wissen. Weil es müssen einige Leute wissen, irgendwas kommt immer raus. Deswegen halte ich das im Moment für fast ausgeschlossen. Bei den Bayern, was für die Bayern spricht, ist vielleicht, dass sie ihm Gestaltungsraum geben. Dann kann ich mir aber nicht vorstellen, dass er sagt, ich will den Frimpong, den Xhaka und den Wirtz. Ich glaube nicht, dass er das den Leverkusenern antun würde, weil so tickt er nicht. Ja, und die Bayern müssen ja jetzt auch wissen, was im Sommer ist. Und die Leverkusener natürlich auch. Also ich halte es fast für ausgeschlossen, dass die Vereine nicht wissen, was Sache ist. Und ich tendiere auch stark dazu, zu Felix und zu Tom, dass er da bleibt.
Aber die Bayern auf der anderen Seite stehen doch so sehr unter Druck, Alonso bekommen zu wollen, dass sie möglicherweise bereit sind, so eine Deadline auch noch ein bisschen nach hinten zu schieben.
Ja, aber dann gibt's ja die Leverkusener auch noch. Also die Leverkusener, man darf auch nicht vergessen, dass die Leverkusener ihm den Job gegeben haben, was nicht ohne Risiko war. Der kam hierher, die Sprache kaum gesprochen, ist einmal abgestiegen mit Sociedad, mit der zweiten Mannschaft und kommt jetzt her und übernimmt den dritt-, viertbesten Kader in Deutschland. Keine Selbstverständlichkeit. Und ich sage jetzt nicht, dass der Xabi Bayer Leverkusen zu Dank verpflichtet ist. Aber so wie ich ihn einschätze und so wie ich ihn kennengelernt habe, hat er das nicht vergessen. Weil wenn ihm der Job in Bochum oder Freiburg angeboten worden wäre oder wo auch immer, dann hätte er sich das auch überlegen müssen, dass er so einen Verein bekommt, mit internationalem Renommee auch und mit einer sehr guten Mannschaft, obwohl sie unten standen damals. Das war nicht selbstverständlich. Und deswegen gibt es diese Diskussionen und diese Gespräche gibt es mit Sicherheit spätestens seit Klopp. Sei klar ist, dass Klopp Liverpool verlässt. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass weder Bayern noch Leverkusen wissen, was Sache ist.
Ja, bei dem Punkt würde ich gerne bleiben.
Also beim FC Bayern weiß man noch nichts. Man wartet noch auf ein Signal. Man hat jetzt natürlich das Interesse hinterlegt. Auch Alonso wohnt nicht auf dem Mond. Also der weiß es natürlich schon. Ich frage mich halt, in Leverkusen ist man tatsächlich sehr, sehr überzeugt, dass er bleibt. Man hat auch gesagt, er hat es intern hinterlegt. Aber ich frage mich, es wäre das Einfachste für Alonso, sich jetzt hinzusetzen. Ich glaube, das wird der Mannschaft auch Sicherheit geben, zu sagen, ich gehe nicht zu Bayern,
ich gehe nicht zu Liverpool
und ich bleibe definitiv. Und das ist nicht passiert. Man muss sagen, vielleicht überlegt er noch. Ist ja für ihn auch keine einfache Entscheidung. Ich weiß, es gibt ja dieses Beispiel, wo Max Eberl ja schon mal bei ihm angeklopft hatte. Damals war er zweite Mannschaft von Real Sociedad. Also da müsste man auch meinen, der schreit Juhu und geht nach Gladbach. Aber da hat er dann natürlich sich Zeit erbeten und hat dann gesagt, nee, ich schaue mir das hier noch ein bisschen an. Und deshalb, ich glaube, in diesem Prozess ist er jetzt momentan. Und ich glaube noch nicht, dass er endgültig weiß, was er macht. Weil sonst, glaube ich, ist er schon ein Mann klarer Worte. So habe ich ihn kennengelernt und könnte das sagen.
Was halten Sie von Didis These, Felix?
Naja, also ich glaube, es gibt zwei weitere Aspekte. Ein Aspekt, der hier nicht so allgemein erwartet wird, ist der, dass die Firma Bayer ja nie im Moment ihre, wie soll ich sagen, Blütezeit hat, sondern die Firma, gehe ich mal davon aus, wird unendlich dankbar sein dafür, dass die Fußballabteilung von Bayer Leverkusen so hell strahlt im Moment. Deswegen glaube ich, dass
weil da nicht Firma nur Bayer im Moment diverse etwas widrige
Probleme hat. Ja.
Rechtsstreitigkeiten.
Auch, aber auch nicht nur, nicht nur Rechtsstreitigkeiten.
Ja. Ja.
Deswegen glaube ich, ist das auch ein Nebenaspekt,
ja,
wo eben nicht nur der Club, sondern die ganze Firma dahinter steht. Und die Firma Bayer hat dann auch genauso viele Möglichkeiten, ja, wie die Firma Bayern. Das ist also, die unterscheiden sich dann da weniger.
Gut, so nur einmal ganz kurz, also wir, ja, wollen jetzt hier gar nicht bewerten, welche Widrigkeiten, ja, 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 bei Leverkusen im Moment ereilen. Das kann, nee, ich, will, nee, ich, nee, gar nicht bewerten, aber das, was Sie meinen, Felix, ist, Bayer kann im Moment, ja, positives Image gut, mhm, gebrauchen. Ne? So.
So, und auf der anderen Seite glaube ich halt, Alonso ist ein Profi, ist kein Amateur wie andere. Und als Profi denke ich...
Wen meinen Sie jetzt mit den
Amateuren? Na, andere halt. Aber als Profi glaube ich halt, dass auch schon klar ist, wie das aussieht und dass man den Zeitpunkt nutzen will, wenn jetzt, sagen wir, die Abteilung Fußball in Schieflage käme durch eine Niederlage, dass man mit so einer Meldung dann, sagen wir, für bessere Stimmung.
Also einmal nochmal, um es wirklich zu verstehen, angenommen Bayer würde dann doch einmal verlieren, dann würde man das, was jetzt möglicherweise hinter den Kulissen, ja, schon den, feststeht, dann als Meldung nach draußen
packen. Dass man den
packen.
Zeitpunkt selbst bestimmen will, wann man
damit... Um dann nochmal einen Schub auszulösen, genau, wäre notwendig.
Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Und die andere Sache ist natürlich die, wenn die Bayern in der Vergangenheit gerufen haben, dann sind die Spieler gekommen. Nur glaubst du, dass die Bayern im Moment einen Spieler verpflichten können, wenn sie dem Spieler nicht sagen können, wer Trainer ist?
Mhm.
Ich glaube, dass die Spieler sagen, wer ist denn Trainer nächstes Jahr? Wissen wir nicht.
Ja, gut, es gibt ja viele Spieler, bei denen genau das dann auch wichtig ist.
So.
Wenn es um Kimmich geht, um Goretzka, wie ist die jeweilige Rolle? Also das, ja, sind natürlich ganz,
also, klar. Wenn du einen Wirtz möchtest, musst du im dreistelligen Bereich zahlen. Ich weiß, ja, nicht, ja, ob die Bayern das können, ja, oder,
ja,
wollen.
Ja. Ja.
Und die bestehenden Verträge, da müssen sie nichts machen, die Bayern. Weil wer Trainer ist, dann geht, das geht den Kimmich nichts an. Das wird er dann sehen, wenn es Sommer ist oder wenn es verkündet wird. Nur, sie wollen ja 3, 4 oder 5 holen. Im Sommer. Und das sind ja alle Spieler von internationalem Format. Und so jemanden zu holen, ohne zu wissen, wer Trainer ist oder wird, ist, glaube ich, nicht einfach.
Die große Trainerpersönlichkeit beim Sportclub Freiburg ist Christian Streich. Und es wird jetzt darüber gemutmaßt, gerätselt, ob er Anfang der Woche seinen Abschied verkünden wolle. Er ist wohl heute im Umfeld des Spiels oder nach dem Spiel gefragt worden. Wie sieht's denn jetzt aus? Und dann hat er gesagt, na, also das machen wir morgen oder übermorgen. Und es gibt viele, die vermuten, dass er seinen Rücktritt ankündigen wird. Was glaubst du?
Was dafür spricht, man hat's ja sonst, er hat ja immer nur ein Jahresvertrag gemacht zuletzt. Und das ist immer hinter den Kulissen und dann Verkündung. Also man hat schon das Gefühl, dass er sich jetzt auch mal diese bekannte Auszeit nimmt. Er wirkt ja auch so, als wenn er...
Nach 12 Jahren jetzt als Chef und vorher, ich glaube, insgesamt fast 30 Jahre im Club, auch im Jugendbereich.
Ja, also von dem her glaube ich, dass das dahinter steckt. Sonst hätte er es vielleicht auch schon längst verkündet.
Was glauben Sie, Felix? Und was wäre, wenn er ginge? Was würde dem Sportclub und auch der Bundesliga zunächst einmal fehlen?
Na gut... Wir sehen es ja jetzt an VfB Stuttgart. Also wenn jemand geht, ist das immer eine Chance auch, nicht nur Belastung. Insofern, ja, er hat jetzt über so einen langen Zeitraum diesen Club geprägt, geführt, ja, dass ich mir auch vorstellen kann, ne, dass es halt irgendwann halt auch schwer für ihn, sich selbst halt nochmal da in diese Rolle wieder hineinzubringen. Und von daher könnte das so schon ausgehen und der Verein ist aber so stabil, weil der SC Freiburg hat den Trainer Streich gemacht. Der hat den Trainer Streich stark gemacht und damit ihm auch die Möglichkeit gegeben, eben so zu brillieren. Und deswegen denke ich mal, wird der Sportclub auch den nächsten Trainer, den er holt, sich so aussuchen. Und bin überzeugt davon, dass die Geschichte Freiburg auch weitergeht.
Es wäre wahnsinnig schade, weil einfach jemand fehlt, den es so nicht gibt, vielleicht auch nie wieder geben wird als Trainerpersönlichkeit. Aber selbstverständlich ist Freiburg darauf vorbereitet. Also mein Gefühl sagt es auch. Ich habe das in den letzten Jahren immer verfolgt und kenne Christian Streich auch, glaube ich, ganz gut. Und das Energielevel hält er, das hat er noch in dieser Saison. Aber ich glaube, es fällt ihm, wie das Felix gesagt hat, immer schwerer, sich auch selbst gerecht zu werden. Aber ich glaube, das Wahrscheinlichste ist, erstens wird Christian Streich den Nachfolger mit aussuchen oder schon ausgesucht haben. Die wahrscheinlichste Wahl ist der Trainer der zweiten Mannschaft, der Thomas Stamm, den man ja eigentlich dafür geholt hat. Und Julian Schuster in der Kombination als ehemaliger Spieler. Also Freiburg, die wissen das sicherlich schon seit einigen Wochen, was ansteht.
Ja, wird wahrscheinlich so kommen. Also man hat ja immer heimlich still und leise weder Laufzeit noch Gehalt oder irgendwas veröffentlicht in Freiburg. Und wenn es was zu verkünden gibt, dann kann es ja fast nur das heißen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er am Saisonende aufhört, ist sehr groß. Und er hat ja Großes geleistet. Sie waren haben an der Champions League angeklopft, haben in Europa gespielt und die Erwartungshaltung wurde immer höher, aber haben es immer wieder gerechtfertigt. Und die Mannschaft hat jetzt gefühlt 7, 8 Jahre am Anschlag gespielt. Und dass du da irgendwann leer bist, ist ganz normal. Und ich glaube, dass er uns nicht nur sportlich fehlen wird, sondern er hat sich auch immer wieder zu gesellschaftspolitischen Themen geäußert. Und seit Hoeneß nicht mehr täglich oder wöchentlich zu hören ist, fehlt im Fußball in Deutschland, glaube ich, auch eine Stimme. Und wenn er auch nicht mehr da ist, müssen wir schauen, dass wir irgendwo ein oder zwei finden, die diese Rolle übernehmen. Weil er, glaube ich, da nicht nur für den Fußball, sondern auch generell für die Gesellschaft großen Wert hatte.
Absolut. Aber noch ist es nicht so weit. Es wird in den nächsten Tagen verkündet werden. Und wir werden gleich sprechen weiter über die Bayern, die wir ja schon angerissen haben. Über den Auftritt beispielsweise gestern in Darmstadt und auch über den Hamburger Sportverein. Den Club, mit dem Felix Magath große Erfolge gefeiert hat, wird gleich ein Thema bei uns sein. Bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über den FC Bayern München. Der Sieg über Lazio Rom in der Champions League war gefühlt der Restart für die Bayern in dieser Saison. Also Arsenal und das Emirates am Horizont, aber im Hier und Jetzt das Böllenfalltor in Darmstadt. Jürgen Müller, aber das meisterten die Bayern relativ souverän.
Die Bayern und die Auswärtsfahrt nach Darmstadt. Sie kehren zurück mit gemischten Gefühlen. Im Vordergrund stehen natürlich die positiven Emotionen. Hoher Auswärtssieg, Spielfreude, trotz Rückstand am Ende ausgelassener Spaß.
Ja, wir sind dran geblieben an unserem Spielstil und haben nichts geändert, auch wenn wir jetzt zurückgelegen sind. Wir haben einfach die Spieler dafür, auch die Tore zu erzielen, und sind einfach dran geblieben.
Was sie vor dem Tor teilweise zelebrierten, war eine Gala mit einem Hauptakteur, der die Gegenspieler zu Nebendarstellern machte.
Wie schießt man solche Tore?
Ich habe guten Selbstbewusstsein in meine Dribblings und versuche, ein bisschen Platz zu kreieren, dass ich schießen kann.
Was ist denn das Geheimnis dieser engen Ballführung? Wie viel davon ist Talent und wie viel davon ist hartes Training?
Ich glaube, es ist viel von beides.
2 Tore, 1 Assist und alles mit dieser beeindruckenden Selbstverständlichkeit.
Es ist ein Genuss, dem Jungen zuzuschauen, und deswegen wird er derjenige sein, der die Nationalmannschaft zum Europameistertitel führen wird.
Das ist doch mal eine Prognose.
Ja, es wird auch so sein.
Die Bayern wieder im Flow. Man merkt, dass der Kader wieder fast komplett, der Konkurrenzkampf größer ist.
Es war durchs ganze Spiel offensiv immer möglich, für uns Torchancen herauszuspielen, auch hochkarätiger.
Und doch waren die Gefühle nach dieser Dienstreise gemischt. Da war zunächst einmal die Sorge um Neunationalspieler Pavlovic und Überstürmer Harry Kane.
Wenn Harry rausgeht, ist kein gutes Zeichen, weil Harry normalerweise nie rausgeht, wenn es irgendwie Tore zu schießen gibt. Also das Bild Harry auf der Liege im Eis, Knöchel im Eis, ist kein gutes Bild.
Kane hat eine Sprunggelenksverletzung. Pavlovic gab noch am Abend Entwarnung. Größere Sorgen bereitet die Defensive. 2 Gegentore beim abgeschlagenen Schlusslicht der Bundesliga. Dazu simpel herausgespielt. Und Darmstadt hatte noch weitere Chancen. Insgesamt hat Bayern nun rund doppelt so viele Gegentreffer wie Leverkusen kassiert. Das alles verheißt im Blick auf die anstehenden Champions-League-Aufgaben nicht wirklich Gutes.
Ja, das ist deutlich zu viel. Da müssen wir drüber sprechen. Ja, das gilt zu analysieren und es sind einfach zu viele für uns.
Bayern vor den entscheidenden Wochen. Nicht alles Gold, was glänzt, aber vorne. Ja, vorne glänzen sie wieder.
Christian, ist Musiala mittlerweile der Schlüsselspieler schon bei Bayern?
Ja, definitiv. Und das ist vielleicht auch Segen und Fluch des FC Bayern momentan zugleich, dass wir jetzt alle über Musiala reden müssen. Weil wenn wir die Tore gesehen haben, das sind ja alles Einzelaktionen. Und das ist genau das Problem des FC Bayern momentan. Felix Magath hat es ja vorher richtig angesprochen. Beim alten FC Bayern hätte man jetzt erwartet, die haben diese Wucht und sie haben ja die Qualität, jedes Spiel zu gewinnen. Und man baut es auf, um Leverkusen unter Druck zu setzen. Hätte ich auch erwartet, dann gab es ja dieses 2:2 mit dem späten Ausgleich in Freiburg, 87. Minute. Und auch wenn wir uns dieses Darmstadt-Spiel anschauen, also das Ergebnis klingt jetzt sehr, sehr souverän. Aber auch da, man bekommt vor der Pause vielleicht noch statt einen Lattentreffer 2:2. Und dann möchte ich die Bayern in der zweiten Halbzeit sehen, auch zum Schluss gar nicht mehr souverän. Also das ist nicht, das wird nicht eingespielt, da ist kein Mir san Mir, aber sie haben eben so Spieler wie Musiala, der das dann wieder rettet, über den wir jetzt hier sprechen können, auf den wir uns freuen können. Aber ich sehe da nicht den großen Bayern-Plan. Ich sehe auch nicht.
Auf der anderen Seite 5:2 gewonnen in der Bundesliga, also jetzt auswärts, vorher hier zu Hause gegen Mainz hoch gewonnen.
Darmstadt, glaube ich, hat vorher mal 7:0 verloren. Also ja. Da waren auch noch mehr Gegentreffer drin. Also wir haben ja Manu Neuer gesehen, der war nicht zufrieden und er weiß natürlich auch. Also das war jetzt nicht Arsenal London, was da auf ihn zugelaufen kam. Das ist einfach nicht beständig und das ist das ganz, ganz große Problem. Darum sage ich ja, wenn Bayern alle Spiele gewinnen würde, wie in allen Zeiten, dann ist da vieles möglich. Aber das Problem sind eher die Bayern selbst, die das nicht schaffen.
Christian hat gesagt, beständig. Ich glaube, das ist das Schlüsselwort. Ja? Denn das, was Musiala jetzt spielt, auch wenn man sich die Gegner anschaut, das hätte man ja, das muss man ja im Prinzip auf dem Niveau, wenn jemand sagt, dass wir Europameister werden sollen, dann muss das halt jede Woche kommen. Und das hat er ja auch lange nicht liefern können. Er hat ja auch wochenlang war an kaum einem Tor beteiligt, wie jetzt Leroy Sané. Was ich auch gar nicht verstehe, er hat so gut angefangen, Leroy Sané, hat unfassbare Werte gehabt, aber es ist wie abgerissen. Und das zieht sich durch die Bayern-Saison. Und die Gegentorzahl ist natürlich viel, viel zu hoch. Ja? Wobei ich trotzdem sagen würde, gestern, das war souverän. Das war, wir waren ja alle da, das war eigentlich zu keiner Zeit gefährdet. Aber klar, lassen sie zu viel Torschancen zu gegen sich, logisch, ja.
Ja, also ich würde nie jemandem die Bundesliga-Tauglichkeit absprechen, aber wenn ich das Tor von Musiala gerade sehe, wo er an der Außenlinie schon gestellt ist von ein oder zwei Darmstädtern und dann kommt er 30 Sekunden später 6 Meter vom Tor frei zum Schuss, dann ist das einfach nicht gut genug. Und ich muss auch sagen, also gestern, sie haben 2 kassiert, hätten 3 oder 4 kassieren können, war 2-mal Aluminium, dann hält er nochmal bei 2-1 vorm 1-0 hat, bei 0-0 hat es einen Riesenschuss gegeben.
Und dann bei 2-1
genau, war der Lattenschuss.
Ja, ja.
Das heißt, das war, und hier, da muss ich ja sehen, wenn der gestellt ist, schau mal, wie viele blaue Hemden da sind. Also das wird mit Sicherheit gegen Dortmund
oder Arsenal. Du meinst, das wird bei der Europameisterschaft, würde das so nicht funktionieren.
Und ich muss sagen, was er da macht, der Musiala, dass er dazu in der Lage ist, das wissen wir ja. Aber ich traue dem ganzen Frieden noch nicht, weil sie halt hinten viel zu anfällig sind. Sie haben gegen Lazio Rom gewonnen, die gespielt haben wie eine Alternmannschaft hier in München. Und jetzt seit dem Hinspielsieg gegen Bayern haben sie, glaube ich, alle Spiele verloren. Der Trainer ist jetzt auch weg. Und haben gespielt gegen den Letzten und den Vorletzten der Liga. Ja, das darf man nicht vergessen. Jetzt kommen nach der Länderspielpause die Dortmunder. Und Arsenal wird nochmal ein anderes Brett. Und wenn sie sich so verkaufen, wie sie können, was aber im Moment auch noch nicht der Fall ist, dann haben sie, glaube ich, große Chancen, dass sie eine Runde oder vielleicht sogar 2 Runden weitergehen. Jetzt kommen die Verletzten zurück. Also man muss jetzt halt schauen, dass man etwas Aufbruchstimmung erzeugt. Da müssen sie aber auch besser spielen. Und du sagst, das war souverän. Ja, es mag souverän gewesen sein. Nichtsdestotrotz war man 1-0 hinten. Muss vor der Halbzeit, kann man es 2-2 bekommen. Dann sieht es vielleicht auch anders aus. Und wenn du halt 2 Tore kriegst beim Letzten, der weit abgeschlagen Letzter ist, und die schießen 2-mal ins Aluminium, dann ist mir das einfach zu viel.
Was halten Sie im Moment von den Bayern, Felix?
Naja, also die Saison ist ja jetzt ja fast vorbei. Sie sind 10 Punkte hinter Leverkusen. Was soll man jetzt über die Saison, soll ich die schönreden oder wie soll ich das machen? Das kann man nicht schönreden. Im Gegensatz zu Bayer Leverkusen, wo wir vorhin gesagt haben, der wechselt ein und aus, wen er will, und die spielen weiter wie aus einem Guss. Es ändert sich nichts. Hier weiß man jede Woche nie, wie läuft das Spiel denn jetzt? Läuft's gut? Eventuell? Also, ne, nach vorne sind wir uns ja alle einig, da ist genügend Qualität da. Aber es hat keine Struktur, das Spiel. Es ist nicht so, dass die Bayern das kontrollieren, sondern es ist mehr unkontrolliert, was da abläuft. Und deswegen bin
würden
ich
Sie auch gegen skeptisch. Würden Sie auch gegen Lazio nicht gelten lassen? Es war immer ein Champions League-Achtelfinal-Rückspiel. Ja. Es war ein kontrolliertes Spiel, auch wenn Dedi sagt, das Tempo von Lazio war nicht ganz so hoch.
Nee, ja, guck mal, wo Lazio steht in der Liga. Also das muss man dann schon, wie gesagt, so einordnen, dass Lazio jetzt nie der heißeste Champions League-Anwärter gewesen war. Und von daher könnte man die schon mal schlagen.
Wie gefällt Ihnen Tuchel? Haben Sie auch den Eindruck, dass er nach dem Erreichen des Viertelfinals etwas befreit und auch wieder ein bisschen motivierter wirkt?
Ja, also warum motivierter, weiß ich nicht, aber dass er, sag mal, auch die glücklich war die ganze Zeit bei Bayern. Und wie gesagt, da hat er natürlich recht, dass nicht nur ihm jetzt die Verantwortung für die Situation zugeteilt werden kann. Das ist ja auch in Ordnung. Aber wie gesagt, warum er zum Beispiel eben sich gegen Kritik, die aus meiner Sicht völlig legitim und auch noch, wie soll ich sagen, zurückhaltend war von ihrem Kollegen Didi Hamann, warum er da so scharf reagiert und so empfindlich, das ist mir ein Rätsel, weil ich bin als Trainer schon für das verantwortlich, was eine Fußballmannschaft auf dem Platz leistet. Also wenn ich das nicht mehr in meine Verantwortung übernehme, dann weiß ich nicht, was ich da zu suchen auf der Position.
Zumal er ja selbst kritisch angemerkt hat, dass er nicht mit allen Kaderspielern zufrieden ist und dass ihm Leute fehlen. Also das kommt ja von ihm selbst, das kam ja nicht von außen. Ja.
Aber das ist doch einer der Kernpunkte. Ich meine, der hat ja die ganze Zeit seine eigene Mannschaft schlecht geredet. Also ich habe wirklich vollstes Verständnis in der Transferphase, wenn ein Spieler will, das hat schon immer bei Bayern gegeben, wenn der Pep Guardiola den Thiago gefordert hat und. Aber wenn das vorbei ist, das war ja das erste Transferfenster zu, der Kader ist zu dünn. Dann die Bayern-Bosse natürlich, die Spieler, Kimmich, ich bin kein Sechser.
Die Spieler halt vor allem.
Ne? Alle Spieler schlechter gemacht. Und wenn ich jetzt immer höre, jetzt kann er befreit aufstellen, muss keine Rücksicht mehr nehmen, den stellt er denn jetzt momentan auf? Jetzt spielt der Müller, den er nicht wollte. Jetzt spielt der Kimmich rechts hinten, das hätte er vorher auch schon machen können. Da ist der Julian Nagelsmann als erster auf die Idee gekommen. Vorne Harry Kane war gesetzt. Hinten Matthijs de Ligt, der wirklich für Stabilität sorgt, der wirklich ein Abwehrchef ist, wie sich in Bayern wirklich für 70 Millionen geleistet hat. Den hätte man auch mal vorher aufstellen können und nicht den Upamecano, nur weil der einen besseren Eröffnungspass hat. Ich habe den de Ligt noch nach dem Spiel mal im Gang getroffen und meinte dann auch, was für ein wichtiger ist für einen Verteidiger, verteidigen oder der erste Pass. Da hat er nur gelacht. Also das sind halt Sachen, da wurde jetzt aufgrund des Verletzungspechs gezwungen. Und man sieht ja jetzt auch, was entstehen kann, wenn man da eine Achse spielen lässt. Und eine Achse hat jede große Bayern-Mannschaft immer gehabt, wenn es um Titel ging. Und die hat man versäumt zu machen. Und da sind wir wieder bei diesen Musialas, bei diesen Leroy Sanés, die eigentlich nur die Kreativität entfalten können, wenn sie diese Achse haben, die einfach da für Ruhe, für Ordnung, für Struktur sorgt. Nur dann können sie diese Struktur durchbrechen. Aber wenn alles andere Vogelwild ist, ist es schwer.
Müssen sich die Bayern im Hinblick auch auf die Champions-League-Spiele gegen Arsenal Sorgen machen, wegen der Gegentore, die wir angesprochen haben, die zu viel sind für Bayern-Maßstäbe?
Die machen sie sich ja sowieso, das haben wir ja gestern auch in deinem Interview von Manuel Neuer, mit Manuel Neuer gehört, machen sich zurecht, denn sie kriegen das ja nicht in den Griff. Ich meine, sie haben, glaube ich, in keinem Rückrundenspiel in der Bundesliga die Null geschafft. Das ist ja meilenweit weg von den eigenen Ansprüchen. Und dann hat er sich jetzt auf De Ligt und Dier festgelegt. Aber trotzdem gibt's Gegentore. Das wird auch Tuchel das ein oder andere Fragezeichen auf die Stirn bringen. Ja.
Ich überlege, wie war es gegen Mainz vor einer Woche?
2-1, ja.
Stimmt.
Ja. Ja. Auch kein Spiel ohne Gegentor.
Ja. Ja.
Gegen Lazio, ne? Okay, gegen Lazio. Ja. Aber wissen wir auch, Chancen hatte Lazio auch. Mhm. Können in Führung gehen, ja. gut, aber das, man kann ja nicht alles verhindern, das ist ja völlig klar. Aber trotzdem ist das unter den Ansprüchen der Bayern und das ist ja nicht nur die Abwehr, das ist die defensive Stabilität. Auch da ist ja genug getestet worden, jetzt hat er eine Formation. Ich glaube, das Beste ist, er steht jetzt zu der, die er jetzt gefunden hat. Das ist das Beste, was er, glaube ich, für die Mannschaft tun kann. Ich glaube auch, dass sie jetzt dabei bleiben werden.
Ich erliege jetzt gerade im Reiz, noch mal einmal bei Felix Magath nachzufragen, weil er eben gesagt hat, wenn die Bayern noch die Bayern wären. Und ich habe da so rausgehört, sie sind der Meinung, das sei nicht so. An welchem Punkt machen Sie das denn fest? Beziehen Sie es auf die Führung oder auf das, was wir auf dem Platz sehen?
Nein, ich kann ja nur das beurteilen, was der Platz hergibt. Na, ich gehe jetzt nie, ich wohne nicht so weit weg, aber ich gehe nie jeden Tag zum Training und schaue, was macht denn der Tuchel heute? Sondern mir ist es völlig egal, was der macht. Na, aber wenn ich halt sehe, was passiert auf dem Spielfeld, gut, bin schon ein bisschen länger dabei, deswegen gucke ich vielleicht nicht so genau hin. Aber wenn ich da sehe, dass da halt keine, wie gesagt, Struktur da ist, dass es nicht zusammenpasst, sondern dass Einzelleistungen sind, fast immer Einzelleistungen, ne, die dann zum Erfolg führen, dann sagt mir das als Trainer, da stimmt was nicht, da ist irgendwas, passt überhaupt
nicht
zusammen.
Und das wird auch nicht kaschiert durch das Erreichen des Viertelfinals in der Champions League?
Ja, oder wie gesagt, welche Beurteilung man beim Fußball anlegt, ist mir eh ein Rätsel. Weil man muss dann, wenn man die Leistung einer Mannschaft beurteilt, darf man auch sehen, wie viel finanzielle Mittel werden denn dafür aufgewandt, um dieses Ziel zu erreichen. Und da ist man halt bei dem FC Bayern in einem größeren Missverhältnis als jetzt bei SV Darmstadt 98.
Glauben Sie, dass wenn Max Eberl früher gekommen wäre, dass Tuchel geholfen hätte, weil er dann einen Austausch sozusagen auf fußballerischer Augenhöhe hätte haben können?
Nochmal, ich kann es nicht an Einzelpersonen festhalten, aber Tatsache ist, dass es halt nirgendwo stimmt. Also nicht nur jetzt, wie gesagt, der Trainer gegenüber den Spielern, aber die Spieler auch gegenüber dem Verein. Nochmal, es ist ja so, dass der Joshua Kimmich jetzt seit, keine Ahnung, gefühlt einem Jahr niedergemacht wird oder anderthalb Jahren, was weiß ich. Ja, und ich weiß nicht, wo man da anfangen soll, sondern da muss wirklich jetzt endlich mal versucht werden, eine neue Struktur reinzuziehen und nicht halt immer so weiterzumachen, wie es vor 10 Jahren
gelungen ist. Aber unterliegt nicht Kimmich auch einfach dem Leistungsprinzip? Das haben Sie ja als Trainer auch immer angewandt.
Natürlich unterliegt er dem Leistungsprinzip. Nur ein Trainer hat schon Einfluss darauf, ob ein Spieler sehr gute Leistungen bringen kann oder ob ein Spieler dem jungen Hoeneß sehen wir das in Stuttgart oder bei Alonso in Leverkusen sehen wir das, dass eben auch ein Trainer durch seine Maßnahmen eben einen Spieler vorwärts bringt, voranbringt. Ne? Und das ist ja beim FC Bayern nicht zu sehen.
Kimmich ist ja das beste Beispiel dafür. Ich meine, Kimmich ist jetzt nicht groß, er ist jetzt nicht schnell, er ist nicht technisch der Dribbler, er ist ein Mentalitätsspieler und er braucht eben für diese Mentalität, damit er eine Mannschaft führen kann, das Vertrauen des Trainers. Wenn ein Trainer aber sagt, ja, das ist gar kein Sechser, dann sagen die Spieler ja auch, von dir lasse ich mir jetzt mehr gar nichts sagen, weil du bist ja nicht der Sechser. Und ich sage auch ja, wenn Max Eberl da gewesen wäre, dann wäre dann Korrektiv da gewesen. Der hätte den Trainer erstmal auf die Seite genommen, hätte dann gesagt, du pass auf, so geht es nicht, das kannst du öffentlich nicht sagen. Tuchel hätte dann auch nicht so oft vor den Kameras stehen müssen, sondern da hätte Eberl dann mal gesprochen. Ich glaube auch, diese Lücke, dieses Vakuum, ich glaube auch Hasan Salihamidžić, der hat ihn ja auch geholt, hätte das so nicht durchgehen lassen. Mhm. Also da gab es einfach zu viele Aussagen, auch erst schockverliebt und dann auf einmal, ich habe keine Ahnung, was die da spielen. Jetzt zuletzt war es dann, weiß gar nicht, was die da machen und warum die das machen. Also habe ich vom Trainer so noch nie gehört.
Wenn man das vielleicht einfach nur ehrlich, die Diskussion haben wir hier schon.
Sehr ehrlich, aber da hätte es einen Mann gebraucht, der gesagt hätte, bitte sei nicht so ehrlich.
Es ist ehrlich, ne? Genau. Ich finde das auch sogar, er ist ja rhetorisch herausragend, Thomas Tuchel. Aber wenn man das jetzt mit Leverkusen vergleicht, wie Xabi Alonso über seine Mannschaft spricht, klar, der hat auch keinen Misserfolg, sondern gewinnt im Prinzip nur. Aber es funktionieren die Mannschaften, die eine klare Hierarchie haben. Ja. Und wo ist die bei den Bayern, wenn man bei fast jeder Defensivposition sich überlegt, wer gehört denn da eigentlich hin? Und das ist sozusagen der Gesamtauftritt der Bayern. Durch ihre Klasse gewinnen sie dann die Spiele schon oft noch gerade vorne. Aber der Xhaka zum Beispiel in Leverkusen, es ist ja die Top-Verpflichtung schlechthin, weil die Hierarchie mit der Verpflichtung von Xhaka klar ist. Das ist der Chef in der Kabine. Und der hat das Mittelfeld im Griff.
Entschuldigung, ich will nur bestätigen, der hat ja die Struktur reingebracht. Die Leverkusen waren ja auch so wie die Bayern. Nach vorne hui und hinten was. Und jetzt, seit er da ist, perfekt.
Genau so. Ja.
Sprechen wir jetzt über den selbsternannten FC Bayern der zweiten Liga, über den Hamburger Sportverein. Das ist jetzt ein relativ harter Bruch, was die sportlichen Ambitionen anbelangt. Aber die Hamburger haben sich eigentlich nach allgemeinem Dafürhalten immer noch in die zweite Liga verirrt. Allerdings sind sie jetzt schon im sechsten Jahr dabei, den Versuch zu unternehmen, wieder in die Erstklassigkeit zurückzukehren. Heute, Tomi Tomic, ging es gegen Wien Wiesbaden und es gab dort immerhin einen Erfolg.
Laszlo Benes war der Mann des Spiels beim 3:0-Sieg des HSV gegen Wien Wiesbaden. Und den Grundstein für diesen Sieg legte der HSV in einer starken und konzentrierten ersten Hälfte. In der 33. Minute traf Miro Muheim. Zwar abgefälscht von Mockenhaupt, aber das Ding war letztendlich zur Pause verdient für den HSV, der das 2:0 nachlegte. Durch Laszlo Benes, clever wie einst Ronaldinho gegen Werder Bremen in der Champions League, kullert der Slowake das Ding unter der Mauer durch. Und das letzte Wort hatte Benes mit diesem Pass für Königsdörfer. 3 Tore erzielt, 3-mal Aluminium getroffen, der HSV gewinnt, verdient und springt wieder auf Rang 3.
Ist allerdings immer noch 5 Punkte, Tom, hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Das war eigentlich der Plan, gerade nach der Verpflichtung von Steffen Baumgart. Ich habe eingangs gesagt, ein komplexes Unterfangen, das der HSV da dieses Jahr auch wieder versucht zu bewältigen. Wird es diesmal noch reichen?
Ich habe, glaube ich, die letzten Jahre immer gewettet, dass der HSV aufsteigt. Ja. Jetzt sehe ich mich schon wieder irgendwie widerlegt. Es ist natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit für Baumgart. Das hat man jetzt in den ersten Wochen schon gesehen, bis der mal alle kennengelernt hat, bis der weiß, wen er wohin stellt, was er auch ändern möchte und ob die Mannschaft das annimmt. Das war ja jetzt schon Thema innerhalb der von wenigen Tagen.
Findest du das als Fußballfachmann nicht wirklich spannend? Also, dass eine Mannschaft offensichtlich so sehr auf einen Stil festgelegt ist, dass sie nicht in der Lage ist, dieses doch im Kern einfache Spiel so zu verändern, dass man dann zu Chancen, ja, zu Toren kommt, Frage vor ist, dem Spiel
heute. Ja, die Frage ist, wie schnell. Ne? Also das weiß Felix Magath besser. Aber das ist ja nicht so, dass ein neuer Trainer da ist und sofort funktioniert alles so, wie er das möchte. Das sind andere Abläufe, andere Trainingsinhalte, andere taktischen Vorgaben. Er möchte auch von jedem Spieler sicherlich was anderes sehen. Er hat in Köln ja auch ganz anders gespielt, als jetzt der HSV ist gewohnt ist zu spielen. Das war ja kein Ballbesitzfußball in Köln, sondern das Gegenteil. Ja, das wird spannend. Ich glaube, dass das dem HSV gut tun würde, so wie ich sehe jetzt da nicht jedes Spiel, aber die haben ja mit Königsdörfer und mit Dompe und mit Jatta so viel Tempo, was sie gar nicht so ins Spiel kriegen, wenn sie immer Ballbesitz spielen, kommt das gar nicht so zum Tragen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, so ein bisschen mehr von dem Baumgart-Fußball zu spielen, wenn es die Gegner denn zulassen.
Muss man von einem Trainer verlangen, Didi, wie Steffen Baumgart, dass er auch von seiner eigenen Idealidee etwas abrückt und einfach pragmatischer geht, um zunächst mal sozusagen einfach die Kurve zu bekommen?
Ja, das muss er. Du musst ja schauen, was du für Spieler hast. Du kannst ja nicht Fußball spielen, wenn du die Spieler nicht hast. Und wie es Tom gerade sagt, sie haben unheimlich schnelle Spieler auf den Außen. Die musst schauen, dass du die ins Spiel bringst. Und da hilft es natürlich, wenn du vielleicht mal tiefer stehst, das eine oder andere Mal auf Konter spielst, was natürlich, die Situation ist natürlich eine andere, weil in der Bundesliga war er 5-mal in der Saison war er Favorit und jetzt ist er 17-mal. Jetzt ist er in jedem Spiel der Favorit und jeder erwartet, dass sie das Spiel gewinnen. Das heißt, du musst dann auch versuchen, mit Balllösungen zu finden, proaktiv zu sein. Aber die Spieler, die er zur Verfügung hat, da musst du schauen, was das beste System ist, was den Spielern passt. Und du musst natürlich, die Offensivspieler sind die Spiele gewinnen. Du musst schauen, dass du eine defensive Stabilität hast. Jetzt haben sie 2:0 gespielt, seit er da ist. Das ist natürlich sehr positiv. Aber es muss beides passen, weil, wie es Felix vorhin gesagt hat, wie es bei den Bayern eben auch ist, wenn du defensiv keine Stabilität hast, das heißt, wenn gefühlt jeder gegnerische Angriff die Torschuss ist, ist es unheimlich schwer, Spielkontrolle zu haben und auch deine Offensivspieler in Szene zu setzen. Und das wird seine Aufgabe sein.
Glaubst du, dass der HSV jetzt ins Laufen kommt?
Ich würde es Baumgart wünschen, aber ich sehe es nicht, muss ich sagen. Ich sehe es nicht. Ich war bei St. Pauli gegen Nürnberg jetzt gestern. Da sehe ich halt, was St. Pauli, das ist ja der Fußball, über den wir gerade gesprochen haben. War kein gutes Spiel, aber die spielen es in der Ruhe runter, wie beim Eishockey. Und beim HSV sehe ich es nicht. Ich sage, da bin ich ganz bei dir. Wenn man diese Dynamik reinbringt und wenn man den Willen da reinbringt, vielleicht. Aber ich sehe diese Spielkultur nicht. Und die Mannschaft hat es ja wirklich die letzten Jahre bewiesen, dass es anscheinend wirklich schwer ist, diese Spielkultur in diese Mannschaft zu bringen.
Und jetzt sind wir bei Felix Magath. Unter anderem zweifacher Europapokalsieger mit dem Hamburger Sportverein und 1983 beim größten Triumph in der Vereinsgeschichte beim Sieg im Europapokal der Landesmeister der heutigen Champions League, der Siegtorschütze. Und jetzt wie in Wiesbaden. Was hat dieser Erfolg heute für einen Wert?
Ich will nur noch mal erwähnen, nur der Situation halt halber, der HSV ist immer dann Europapokalsieger geworden, wenn ich ein Tor geschossen habe. Bisher jedenfalls. So, aber das ist
1977
ja
auch.
Auch, ja, genau.
Genau. Und gegen den RSC Anderlecht.
Ja,
richtig,
ja,
richtig.
Ja. 1983 hat es dann nie so gut geklappt und 1980 auch nicht. Aber das Thema war jetzt wie?
Ja, jetzt der Wert des heutigen Erfolges. Ist der Sieg gegen Wien Wiesbaden jetzt sozusagen der Aufbruch zu einer Aufholjagd Richtung direkte Aufstiegsplätze?
Ne, wie schon in der Anmoderation hat man das Gefühl, der HSV ist der FC Bayern. Und die Probleme sind aus meiner Sicht auch dann beim HSV nicht nur im sportlichen Bereich, denn der HSV hat ja auch, was jetzt die finanzielle Situation angeht, gegenüber anderen Clubs deutlich mehr zu bieten. Ja, wenn man also sich letztes Jahr damit begnügt hat, dass man mit dem Stadion, mit einem vollen Stadion, die Zweitligasaison bestritten hat, dann ist das natürlich schön für den HSV. Wenn man aber sieht und nicht erkennt, dass man gegen eine Mannschaft, die wie Darmstadt 98, die ja jetzt in der Bundesliga, sagen wir mal, leider, war vielleicht auch ein bisschen Pech, aber sie ist jetzt ja im Grunde abgeschlagen in der Liga, hat also bisher noch keine Erstligatauglichkeit nachweisen können. Und der HSV hat so eine Mannschaft letzte Saison nicht schlagen können mit 34 Spielen. Dann muss man halt irgendwann auch mal zu dem Schluss kommen, dass es zu wenig war.
Wo sehen Sie denn die Probleme?
Ja, die Probleme sind anscheinend mehr im Verein. Ich bin also Mitglied beim HSV. Ja. Klar, und ich beobachte auch die Spiele. Gestern war ich ausnahmsweise beim FC St. Pauli und konnte nur bestätigen, dass der FC St. Pauli einen super Eindruck gemacht hat. Der FC St. Pauli wird aufsteigen. Mhm. Beim HSV habe ich leider auch seit 5 Jahren gesagt, natürlich der HSV, nur der HSV steigt auf. Da war ich und bin auch immer noch der Meinung, muss ich dazu sagen. Also ich verfolge die zweite Liga und ich habe auch die Kieler schon ein paar Mal gesehen. Also ich kann nicht glauben, dass der HSV an dieser Saison an Kiel scheitert. Das
wollen Sie sich nicht vorstellen. Möglich. Was halten Sie von Baumgart? Passt das?
Gut, er ist, wie gesagt, ein hoch engagierter Trainer, hat ja gezeigt, dass er sehr gute Arbeit in Köln da geleistet hat. Aber es ist halt was anderes, mit einer Mannschaft vor Saisonstart zu beginnen, eine Vorbereitungszeit mit der Mannschaft zusammen zu absolvieren und dann in die Saison zu gehen. Es klang hier schon an, der Fehler liegt ja schon darin, dass man halt bei der Annahme, ein Trainer könnte innerhalb von einem Tag einen Stil verändern, dass man da halt falsch liegt. Training ist etwas Längerfristiges. Und auch für mich war klar, dass nach 2,5 Jahren Tim Walter es für einen neuen Mann, der kommt und sofort halt leisten muss, dass der natürlich in Schwierigkeiten kommen kann. Und ich glaube, es war natürlich falsch, dass man erstmal den ehemaligen B-Jugendtrainer als Verantwortlichen bei dem Spiel in Rostock vor die Mannschaft gestellt hat. Da hat man schon 2 Punkte geschenkt. Ich denke, dass eben da Baumgart schon in der Lage gewesen wäre, das Spiel zu gewinnen. Und insofern hat man schon, da etwas verpasst. Aber ich weiß nicht, inwieweit halt Baumgart in der Lage ist, eben so flexibel. Man muss halt flexibel sein, weil man muss was übernehmen, was ein anderer bisher im Grunde geführt und entwickelt hat.
Also passt es jetzt aus Ihrer Sicht oder nicht? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Das kann ich nicht sagen, weil ich weiß nur, dass es nicht von heute auf morgen geht, eine Mannschaft einen anderen Stil, sondern man muss sich im Grunde, wenn man kommt irgendwo, den Spielern anpassen, die man hat. Man muss sich also der Mannschaft anpassen als Trainer. Ich kann nicht sagen, ich habe immer so gespielt und jetzt mache ich das. Oder so habe ich es nie gemacht. Sondern immer versucht, die Mannschaft zu beurteilen, zu sehen, welche Spieler habe ich, welche Spieler brauche ich und danach dann das Spiel entwickelt.
Hat der HSV Sie eigentlich damals kontaktiert?
Wann?
Als es darum ging, dass Tim Walter wackelt und mögliche Kandidaten abgeklopft wurden?
Der HSV hat mich schon ein paar Mal kontaktiert.
Ja?
Ja.
Aber warum ist es nichts geworden?
Weil man hat immer einen besseren gefunden. In der Saison, bevor der HSV abgestiegen ist, saß ich ja auch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden zusammen. Da hatte doch der HSV noch bessere Ideen.
Aber jetzt hat aktuell, in der aktuellen Situation, gab es keinen Kontakt oder doch auch?
Ja gut, es ist ja bekannt. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Kontakt mit Herrn Kühne, aber das ist ja auch dann durch die Medien gekommen, dass Herr Kühne sich ausgesprochen hat, ich sollte das übernehmen. Aber wie er dann selbst schon gesagt hat, anscheinend hat er doch zu wenig Einfluss, denn man hat das ja anders entschieden.
Wir sprechen gleich über die deutsche Fußballnationalmannschaft und über das Aufgebot von Julian Nagelsmann, das sehr viel Gesprächsstoff geliefert hat und auch uns gleich liefern wird. Bei SK90, die Fußballdebatte.
Sind die nur Vizemeister gewesen?
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und wollen uns jetzt der deutschen Fußballnationalmannschaft zuwenden. Julian Nagelsmann, ich habe das schon eingangs gesagt, hat er wirklich den Kader nochmal radikal umgebaut, und er hat vor allem auf viele Spieler verzichtet, insbesondere von Borussia Dortmund.
Hat es nichts mit dem BVB oder Dortmund zu tun. Das ist auch keine Entscheidung gegen Dortmund oder gegen den BVB, sondern geht es um einzelne Spieler. Wir entscheiden ja nicht nach Clubzugehörigkeit, sondern nach dem Spieler. Und da haben wir sicherlich auch, jetzt wenn ich von Jude spreche, einen Härtefall, der eine ordentliche Saison spielt. Haben wir dann auch mit Dennis oder Chris Führig gerade Spieler, die vielleicht einen Tick besser im Flow sind. Mit Maxi Bayern, der extrem viele Tore gerade schießt. Das sprich, das Momentum ist da eher ein bisschen auf einer anderen Seite. Zu Mats ist so, ja, wir haben natürlich ist aktuell nicht in den besten Flow in Dortmund. Ja, hat zuletzt nicht mehr so viel gespielt wie davor. Plus, und das ist auch eine entscheidende Situation, haben wir natürlich auch ein bisschen andere Ordnung jetzt wieder. Sprich, haben auch im Aufbau einen zentralen Innenverteidiger weniger. Und dann sind aktuell einfach zwei andere Spieler für die Rolle der ersten beiden Innenverteidiger gesetzt. Ja, bei Leon ist so jetzt zuletzt die... Ja, letzten paar Spiele waren deutlich stabiler wieder, das ist richtig, sehe ich identisch, ich beobachte auch die Spiele. Trotzdem geht es auch darum, die passenden Spieler für die Rollen zu finden, wie ich schon beschrieben habe. Und da sehe ich einfach zwei andere Spieler gerade vorne dran, was die erste Elf angeht. Es gibt ja immer diesen Ausdruck Querpass Toni. Ja, jeder, der das heute noch schreibt, der hat leider gar keine Ahnung vom Fußball. Ja, also was die Impact-Werte angeht, mit Abstand der beste Mittelfeldspieler aktuell in Europa, was überspielte Gegner angeht, und darum geht es am Ende des Tages. Ja, er ist sehr wichtig, ist aber auch auf der anderen Seite nicht der alleinige Heilsbringer, das hat er gesagt, das sage auch ich. Es ist auf jeden Fall so, dass die Tür für keinen, der jetzt nicht nominiert ist, zu ist.
Also sind schon die gewaltige Umbauten. Das ist ungewöhnlich. Mhm. Felix Magath hat gesagt, man kann sich jetzt entscheiden zwischen Mut oder Übermut in der Bewertung. Wie siehst du es?
Wir fliegen auf Sicht.
Also es gibt ja gute Gründe, dass er es gemacht hat. Also ich glaube, von den Dortmundern kann sich keiner beschweren, dass er nicht dabei ist. Und die Stuttgarter haben sich's verdient. Nur wir haben jetzt seit der Weltmeisterschaft haben jetzt 15 Monate. Und sowas hätte halt passieren müssen nach der Weltmeisterschaft. Das heißt, wir bringen jetzt 5, 6, 7 Spieler, Führig, Anton, Mittelstädt, Undaf, beste, tolle Spieler, kein Thema. Ich glaube, von denen hat keiner ein Europapokalspiel, geschweige denn ein Länderspiel. Und dann basiert da viel auf dem Prinzip Hoffnung. Was er sagt, dass wir eine Mannschaft, die 11 besten Spieler haben noch nie die beste Mannschaft geformt. Das heißt, was er sagt, hat er vollkommen recht. Es brennt jetzt natürlich, jetzt fehlt die Zeit. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das hätte man beim letzten Mal machen können. Nur er hat nach bestem Wissen und Gewissen den Kader zusammengestellt. Die Spieler haben das nicht gebracht. Gegen die Türkei verloren, gegen die Österreicher verloren. So, jetzt sind wir in der Situation, dass wir den letzten Länderspieltermin haben. Und du musst diese Radikalmaßnahme machen. Und ich hoffe, dass es gut läuft. Weil sollte es nicht laufen in den nächsten beiden Spielen, und ich habe da wirklich Bedenken,
Frankreich, Niederlande, nur ganz kurz.
Genau, das heißt, wenn man zweimal unentschieden spielt, sagt man ja wahrscheinlich, ja, das passt und das wird schon. Ja, aber wir dürfen natürlich nicht den Fehler machen, da dann die Augen zu verschließen. Wir müssen schon schauen, wie ist die Leistung, wie ist das Ergebnis. Und sollte das nicht funktionieren, dann weiß er wahrscheinlich genauso wenig heute, was er macht, wenn es um den EM-Kader geht, wie wir.
Die Spieler, die genannt hat, werden alle normalerweise erstmal nicht in der Startelf stehen, sondern sind nominiert. Und ich glaube, das ist die Folge dessen, dass er vielleicht sogar fast entsetzt war über das, was die deutsche Mannschaft gerade in Österreich gespielt hat. Das hatte ja mit einer souveränen Auftritt nichts zu tun. Das war für mich mit die schlechteste Leistung seit dem Spiel in Spanien, als Deutschland 6-0 verloren hat. Davor das Türkei-Spiel auch hinten so offen. Ich glaube, das hat ihn genötigt, Kroos zurückzuholen oder zu sehen, dass er das machen muss, um irgendwie Stabilität reinzukriegen und auch nochmal den Kader komplett durchzumischen. Ich glaube, das ist einfach die Folge dieser beiden Spiele war. Und für das andere kann er natürlich nichts, weil Hansi Flick war halt eben noch relativ lange am Werk.
Jetzt ist gelobt worden, dass er auf Form setzt. Auf der anderen Seite ist es bei Form so, der Definition nach, die kann wechseln, die kann auch schwinden. Was macht er denn, wenn die Form sich verändert?
Ja, also ich verstehe auch, warum er es gemacht hat. Aber wenn man uns jetzt mal wirklich ansieht, was er gemacht hat, reden wir von zwei Mannschaften, der ersten und der zweiten. Und bei der ersten Mannschaft bin ich relativ überzeugt, da wird von den ganzen Spielern vielleicht ein Andrich es schaffen, die Startelf zu kommen. Vielleicht ein Mittelstädt, Chancen auf links, aber da sehe ich auch Henrichs. Dann haben wir eine Mannschaft von allen Spielern, die schon da waren. Und es macht jetzt wieder wahnsinnige Unruhe. Die Spieler dahinter, die dann wahrscheinlich gar keine Rolle spielen werden, natürlich ein paar wichtig sind, um Konkurrenz zu sagen, ich sage es um Führig, kannst du immer einladen, aber das sind zu viele. Und dann, wenn es darauf ankommt, ein Goretzka nicht dabei zu haben, also man muss ihm natürlich klar machen, du bist nicht erste Elf, deshalb Toni Kroos zurückzuholen, absolut richtig, das geht nicht mit Goretzka, da braucht man einen Worker, wie er sagt, einen Andrich, auch völlig korrekt, aber ein Goretzka, der bei Bayern momentan Stammspieler ist, draußen zu lassen, wir werden ja sehen, was mit Gnabry passiert, also das bin ich ganz da. Da braucht man Erfahrung beim Turnier. Und da kannst du jetzt nicht nur auf diese erste Elf bauen, wo die dann wahrscheinlich gar keine Rolle spielen.
Jetzt komme ich. Ja.
Hummels übrigens gerade zum 2-1 getroffen gegen Eintracht Frankfurt, der nicht nominierte.
Gut, wie gesagt, das ist ja immer Geschmackssache. Den Spieler ja, nein, ja. Wie gesagt, gibt es. Jeder kann
aber so dieses Überthema Form war wichtiger als Erfahrung und so weiter. Und
ja, wie gesagt, also die Form, die ändert sich ja
im Laufe
einer Saison.
Ja, ja.
Deswegen
Rollenverständnis war auch ein Stichwort.
Ich bin ja ganz bei Didi. Nochmal, ja. Das hat ja nichts mit früher oder später zu tun, sondern ich kann ja jetzt zwei Monate, bevor es losgeht, nochmal so viel Änderung. Nochmal, es gibt nichts, was es nicht gibt, ne? Auch im Fußball. Das kann alles wunderbar sein. Also ich streite nicht ab, dass er mit dieser Mannschaft, die er jetzt zusammengestellt hat, in Juni, Juli dann vielleicht Europameister wird. Aber es ist schon ein großes Risiko. Ja, von den Spielern, wie gesagt, die jetzt da nominiert sind, ich glaube, Berechtigung gibt es für Anton. Ja, weil auch ein Innenverteidiger ist nicht so sehr auf die Mitspieler angewiesen, um seine Leistung zu bringen, wie jetzt die Mittelfeldspieler. Die sind ja auf die Mitspieler angewiesen. Deswegen ist halt so für einen Trainer wichtig, dass solche Positionen dann auch eingespielt sind, ne? Dass der Mitspieler weiß, wie sich der andere verhält. Und ob jetzt Toni Kroos, der ein Spiel hat ja einen Rhythmus. Und wenn man bei Real Madrid spielt, hat man einen anderen Rhythmus als in Liverpool, und aber auch in Deutschland. Und ob eben der Rhythmus, den Toni Kroos jetzt, weiß ich wie viele Jahre gewohnt ist, hier umsetzen kann oder ob er sich anpassen kann, das weiß ich nicht.
Und Kroos Gündogan zusammen, wie sehen Sie das? Das scheint ja der Plan zu sein, Gündogan weiter vorgezogen.
Nochmal, es kann nur, wie gesagt, der beurteilen, der das jetzt gemacht hat. Ich weiß nicht, was sich dabei gedacht wird, weil es gibt ja nur zwei Mittelfeldspieler. Es gibt ja normalerweise vier Mittelfeldspieler. Man kann mit fünf, sechs Mittelfeldspielern spielen. Wie soll die Offensive denn aussehen? Wir haben, ich sag, für jeden Trainer eine große Aufgabe, Wirtz und
Musiala
ne, zusammenzufügen. Die sind beides wunderbare Spiele, gar keine Frage. Aber für einen Trainer eine Herausforderung. Weil man braucht ja auch dann irgendwann noch mal Defensive.
Also die deutsche Fußballgeschichte lehrt uns, dass es durchaus mal Entscheidungen harter Natur geben musste. Netzer, Overath beispielsweise. Würden Sie auch sagen, es könnte bei Wirtz, Musiala am Ende darauf hinauslaufen, nur einer von beiden?
Ja, ich war auch schon mal draußen. Also ich habe es ja mitgemacht, 1982, als Jupp Derwall dann Paul Breitner zurückgeholt hat. Wir hatten ja Mittelfeldspieler Bernd Schuster, Hansi Müller, Felix Magath. Ne, drei sogenannte Zehner. Man hat Paul Breitner zurückgeholt. Bernd Schuster hat gleich aufgehört. Der ist sofort zurückgetreten. Ja, ich bin dann erst nach dem Turnier zurückgetreten. Ja, weil es passt halt dann nicht. Das war in Ordnung, das kann man so machen. Aber klar muss sein, dass ein anderer Spieler dann halt dann verliert, wenn man sowas macht. Und deswegen, wenn Toni Kroos kommt, ein anderer Spieler muss verlieren. Und ja, also welche Ideen mit Gündogan sind, ich weiß es nicht. Also ich sage, es ist eine Herausforderung, es wird eine Aufgabe.
Man muss zumindest einmal zumindest erwähnen, also wenn man jetzt Netzer und Overath nimmt und deren Defensivverhalten sieht oder kennt, das kann man natürlich mit Florian Wirtz nicht vergleichen. Der läuft ja jedes Spiel 12, 13 Kilometer wirklich für Zweikämpfe defensiv, macht unglaublich viel. Das ist, glaube ich, ein Geschenk, so einen Spieler zu haben, ja? Der wirklich nicht nur meint, die Pässe nach vorne spielen zu müssen, sondern jeden Meter nach hinten mitmacht. Allerdings auch mit Freiheiten ausgestattet bei Xabi Alonso. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man in diese Spieler vertraut, dass man ihnen auch Freiheiten gibt. Das ist, glaube ich, für Julian Nagelsmann wichtig. Haben wir zum Beispiel im Frankreich-Spiel gesehen. Ich glaube nicht, dass es da so enge Vorgaben gab. Und das ist sozusagen meine Hoffnung, dass die Spieler an sich so gut sind, dass sie auch gegen die besten Mannschaften bestehen können.
Am meisten diskutiert.
Aber das, wie gesagt, gab es schon mal. Da gab es einen Spieler, der ist Felix Magath. Ja. Der war auch so. Der ist auch sehr viel gelaufen. Und wie gesagt, ich habe mich dann rausgelaufen. Ich will nicht hoffen, dass das für den Jungen wie jetzt auch gilt. Bin ich so, ne? D'accord. Der ist überragend.
Wie Matthäus zum Beispiel. Ja. Matthäus ist auch vorne hinten gewesen. Ne?
Ja. Gut. Also es könnte möglicherweise da auch noch eine harte Entscheidung geben. Harte Entscheidung hat es gegeben bei Leon Goretzka. Das ist sicherlich die Personalie, die am heftigsten diskutiert wird. Und das haben wir gestern auch bei den Bayern, bei Thomas Tuchel beispielsweise, aber auch bei Manuel Neuer mal nachgefragt.
Sind Sie überrascht davon gewesen, dass Goretzka nicht nominiert wurde?
Ja, wer Leon kennt und weiß, wie ehrgeizig er auch ist und was er immer versucht, auch uns mitzugeben, da war ich jetzt am Anfang natürlich schon überrascht gewesen. Aber das sind auch Sachen, die das Trainerteam dann am Ende entscheidet. Die Entscheidung ist so gefallen.
Wenn Sie Bundestrainer wären, hätten Sie Leon Goretzka für die anstehenden Länderspiele nominiert?
Gute Frage, aber der Bundestrainer nominiert und dann lassen wir ihn dabei. Es ist seine Verantwortlichkeit und damit ist alles gut. Wir pushen unsere Spieler. Leon war zuletzt sehr stark bei uns und ich hoffe, dass er das so beibehalten kann.
Hat sich der Nagelsmann mit Ihnen dazu ausgetauscht?
Nee, muss er auch nicht. Soll mit kompletter Freiheit nominieren. Welches System er spielen will, welche Spielertypen er dafür braucht und dann steht er dafür in der Verantwortung. Das ist total okay. Das ist sehr bitter für Leon im Moment, weil er sehr stark war, vor allem natürlich in der kurzfristigen Betrachtung jetzt gegen Lazio und gegen Mainz 05 sehr stark war mit zwei Torvorlagen und zwei Toren. Aber das ist ja auch noch nicht der EM-Kader, deshalb ist das ja auch alles eine Momentaufnahme. Er hat ja, glaube ich, eine ähnliche Entscheidung mal im Frühjahr gekriegt und wurde dann wieder eingeladen und deshalb ist noch alles offen.
Didi, wie interpretierst du die erste Reaktion von Tuchel auf die Frage danach, ob er selber Goretzka nominiert hätte?
Also er spielt im Moment bei ihm. Deswegen geht er davon aus, dass er ihn eingeladen hätte.
Aber klang jetzt nicht nach so einem ganz kraftvollen Bekenntnis?
Das muss ich
glauben. Oder ist das einfach diplomatisch, weil er jetzt diese Baustelle
nicht aufmachen will? Ich glaube, dass er andere Probleme hat in München. Okay. Ich glaube, der denkt eher an Arsenal als an Niederlande oder Frankreich. Und wie gesagt, der ist jetzt nicht dabei. Ich glaube, dass es für die Dortmunder und auch für den Goretzka, für den Trainer, für Tuchel und auch für Terzic was Gutes ist, dass er nicht dabei ist. Die können jetzt mal 3 Tage in die Sonne fliegen. Wenn sie dürfen, würde ich machen. Und dann sind sie frisch und dann wollen sie dem Bundestrainer zeigen, dass sie dabei sein sollten.
Wie wird Goretzka reagieren, auch auf Strecke?
Ja, also ich glaube, dass er schon Mentalitätsspieler ist. Also darum sage ich, Leon Goretzka hat ja bei Thomas Tuchel ehrlich gesagt auch nicht immer den besten Stand gehabt. Wie viel Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel freiwillig telefonieren, will ich jetzt auch mal in Frage stellen. Er wird weitermachen. Ich glaube, für ihn ist es halt sehr, sehr deprimierend, dass gerade der junge Pavlovic, den er ja eigentlich an der Hand nimmt in diesem Mittelfeld, das darf man nicht vergessen, das ist ja wirklich ein Duo, jetzt nominiert wird und er nicht, weil er wirklich jetzt die letzten Spiele wirklich einer der Stabilisatoren in dieser Mannschaft war. Ich sage, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß, warum er ihn nicht in der ersten Elf sieht bei dem neuen Konzept der Julian Nagelsmann, aber ich glaube trotzdem, dass wenn
warum?
Einer...
Warum? Weil er einfach den Platz für Kroos Gündogan braucht und dann den Worker Andrich oder Groß aber daneben?
Ich sag mal, der Kader ist so groß, wenn man da keinen Platz findet von einem Bayern-Spieler, der immer spielt jetzt zuletzt, dann muss ich mich schon ein bisschen fragen. Ich glaube, Didi hat es ja gesagt, er hat Länderspiele, er hat internationale Spiele, er ist Trippelsieger. Also auf diese Erfahrung freiwillig zu verzichten, ich sage nach wie vor, er muss nicht in der ersten Elf stehen, aber ihn ganz rauszulassen, das hat er nicht verdient.
Aber da scheint der Nagelsmann genau das Problem zu sehen. Also dass Goretzka sich eben mit dieser Rolle des Nicht-Startelf-Spielers nicht so anfreundet.
Ich glaube, das kann er, das hat er bei Bayern auch gezeigt. Man muss es ihm natürlich vorher erklären. Eine andere Situation ist bei der WM in Katar, da ist davon ausgegangen, dass er Stammspieler ist. Das wurde lange offen gehalten und dann erst spät entschieden. Dann gab es ja diesen Harmoniewechsel da im ersten Spiel, weil sich Flick ja auch nicht so richtig da bekannt hat zu Gündogan. Wenn man das im Vorfeld klarstellt und sagt, Leon, willst du mit zum Heimturnier, auch wenn du auf der Bank sitzt, dann glaube ich, sagt er trotzdem ja, als wenn man ihm kurz vor Anpfiff mitteilt, du spielst nicht. Also da ist er wirklich ein Mannschaftsspieler und das hat er auch bei Bayern gezeigt. Also er hätte jetzt schon mehrmals wechseln können, hat immer wieder die Herausforderung angenommen. Also das würde ihm auf gar keinen Fall eine Absprache stellen.
Ich hoffe, dass Leon Goretzka es noch schafft in den EM-Kader. Das hat ja Tuchel auch betont, dass es ein vorläufiger Kader ist. Aber es gibt natürlich auch Gründe, warum man sagen kann, wir probieren mal was anderes. Der ist jetzt sicherlich Leidtragende, dass der Kroos zurückkommt. Und die Bayern haben ja dieses Jahr auch schon ziemlich viele Spiele verloren. Ja? Auch mit Leon Goretzka. Und sie haben auch Länderspiele verloren mit Leon Goretzka. Also ich glaube, dass Nagelsmann am Ende nicht zu 100% überzeugt ist. Ja? Auch wahrscheinlich wegen verschiedener Verletzungen, die Goretzka mit sich rumgeschleppt hat, dass er auch nicht immer bei 100% war. Jetzt gibt er eben mal eine Pause, so würde ich das sagen. Ich hoffe, dass er genauso weitermacht wie die letzten Wochen. Dann wird er bei der EM meiner Ansicht nach noch dabei sein.
Glauben Sie, Felix, dass Goretzka es noch schafft?
Muss ich mir darüber Gedanken machen?
Ja.
Oh, ich glaube eben so und so, dass im Moment aber die Tendenz...
Oder können Sie die Entscheidung des Bundestrainers, jetzt auf Goretzka zu verzichten, nachvollziehen?
Ich sage ja, die Tendenz im Moment in unserer Gesellschaft ist ja die, Erfahrung ist Wissen von gestern, brauchen wir nie mehr. Ob man damit tatsächlich weiterkommt... Also mir ist es egal. Ja, insofern habe ich dazu dann keine feste Meinung.
Aber er holt ja Kroos, der hat ja Erfahrung.
Ja, klar. Ja.
So gesehen.
Ja, der war jetzt aber 2 Jahre ohne, wie gesagt, deutsche Länderspielerfahrung. Insofern wäre vielleicht noch einer mit Erfahrung nie so schlecht. Aber wie gesagt, es kann wie nur der entscheidet, der kann wissen, was da dahinter steckt, was er denn für Ideen hat und wie sich das auswirken soll. Ich weiß es nicht. Ich würde immer Erfahrung mit Jugend zusammenpaaren, weil das aus meiner Sicht die beste Kombination ist.
Kurz und knapp wird Neuer, der sich da gestern etwas zurückhaltend geäußert hat, als Nummer 1 ins Turnier gehen?
Ich glaube, was er gestern gesagt hat, war sehr respektvoll den anderen Torhütern gegenüber. Solange sich der Trainer nicht festgelegt hat, kann er natürlich nicht nach vorne preschen und sagen, ich bin die Nummer 1, er hält wieder, er hält gut. Wenn er gesund bleibt, spricht nichts dagegen. Gehe ich davon aus, dass er als Nummer 1 ins Turnier geht.
Ich auch. Also ich hätte das nie gedacht, dass der so schnell wieder so fit wird bei dem, was er hatte. Auch bei der Schwere der Verletzung jetzt an beiden Füßen. Also es ist erstaunlich, aber ich finde durch Leistung gerechtfertigt.
Mhm. Der wird spielen. Ich denke, beide Spiele jetzt auch gegen Frankreich und Holland. Das weiß auch Julian Nagelsmann, dass er jetzt nochmal einspielen lassen muss. Da wird es auch keine großen Rotationen mehr geben. Und da sind wir wieder bei der Achse. Manuel Neuer hinten und dann baut man darauf auf. Also so viel jetzt wirklich beim Kader gemacht wurde, ich glaube, wir werden jetzt wirklich die 11 sehen in beiden Spielen, die Julian Nagelsmann für die EM zum aktuellen Zeitpunkt im Kopf hat.
Glauben Sie, dass Julian Nagelsmann nach dem Turnier noch Bundestrainer sein wird oder bei einem Verein landen wird? Denn das klang ja ehrlich gesagt bei der Pressekonferenz ein bisschen in diese Richtung, dass ihn das interessiert.
Ich dachte, es war von Anfang an klar, dass er nur die Europameisterschaft macht und dann wieder ins Vereinsleben zurückkehrt. Also so davon gehe ich ja aus.
Ja, er hat ja gesagt, er will sich, wenn es geht, vor der EM noch entscheiden. Es wird immer über Dortmund spekuliert. Jetzt hat er die Dortmunder weggelassen. Wie das gehen soll oder sollte, weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es der BVB ist. Und das wäre Terzic gegenüber, ich meine, die Spekulation ist, glaube ich, Terzic gegenüber nicht gerecht. Aber ich gehe auch fest davon aus, dass nach der Europameisterschaft, dass wir einen anderen Trainer bekommen.
So, und Borussia Dortmund spielt zur Stunde und führt mit 3:1. Gleich gibt es die XXL-Highlights und Sie konnten nicht sehen, aber Britta Hofmann betritt das Set und wird uns verraten, liebe Britta, was ihr uns gleich zu diesem Spiel präsentieren werdet.
Ja, tatsächlich gibt es viele Geschichten. 3:1 für Borussia Dortmund. Elfmeter zum Schluss jetzt gerade noch durch Emre Can verwandelt. Mario Götze hat getroffen.
Also Hummels auch, das, ne?
Hummels hat er auch getroffen. Ja. Über den habt ihr ja auch gerade spekuliert und gesprochen. Es gab aber auch die ein oder andere Szene, über die wir auch gleich mit Mirko sprechen werden, die lief nicht so ganz gut aus defensiver Sicht von Borussia Dortmund. Also Schlotterbeck und Hummels sahen bei dem 1:0 durch Mario Götze nicht ganz so gut aus.
Oha, aber wenn es jetzt bei diesem Erfolg für Borussia Dortmund bleiben sollte, wäre es ein enorm wichtiger Sieg. Die Leipziger hatten vorgelegt im Kampf um Platz 4, der sicher zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Und insofern wäre das für die Borussen wären das ganz wichtige Punkte. Gleich, Britta, bei dir und bei Mirko Slomka die XXL-Highlights. Ich sage Dankeschön an diese sehr muntere Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauer, für Ihr Interesse an Sky 90, also bis hierhin, und verweise auf die XXL Highlights. Einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.